Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Autos fahren bald autonom. Das war vor 15 Jahren eine Riesenschlagzeile. Angekündigt von niemandem Geringeren als Google. Das hat einen unglaublichen Hype ausgelöst. Und dieser Hype ist in etwa vor 10 Jahren am Höhepunkt gewesen. Seitdem haben unsere Autos eine ganze Menge dazu gelernt, können auch mittlerweile schon einiges selbst erledigen. Sie sind jetzt fast alle mit Internet ausgestattet, mit Kameras, mit Radarsystemen und seit kurzem brauchen sie für die Zulassung auch eine ganze Menge neuer Assistenzsysteme. Alles mit an Bord. Aber so ganz können wir uns noch nicht zurücklehnen. Das haben wir vor kurzem auch in der Folge 70 gehört, hier bei Was uns bewegt. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir im Auto sitzen, unsere E-Mails checken können, Filme schauen und uns voll auf unsere täglichen To-Dos konzentrieren können. Das Auto bringt uns sicher von alleine ans Ziel. Bei uns in Österreich wohlgemerkt. Anderswo, da geht das schon. In der Online-Ausgabe des Auto Touring, da berichtet Wolfgang Prä. Er ist Professor für Informatik an der Uni Salzburg. Er schildert seine allererste Fahrt in einem fahrerlosen Taxi durch San Francisco. Und für unseren heutigen Gesprächspartner gehört das sowieso schon lange zum Alltag. Mario Herger, er lebt seit über 20 Jahren im Silicon Valley, er forscht dort nach Technologietrends, berät Unternehmen und eines seiner Fachgebiete ist eben autonomes Fahren. Mario Herger, herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank Marcel für die Einladung und Gratulation auch zu so vielen Podcasts bereits.
Du warst ja zu Gast in Folge 6, ja, also relativ am Anfang. Jetzt sind wir in der Folge 72 schon mittlerweile. Also wir haben dich schon mal zum Thema autonomes Fahren befragt, 2 Jahre ungefähr her. Was hat sich getan in dieser Zeit?
Doch einiges, ne? Weil jetzt haben wir tatsächlich, so wie Professor Salzburg gesagt hat, kann man heute schon autonom fahren, ohne Fahrer drin und kann seine E-Mails checken und sich zurücklehnen. Mhm. Ich selber bin ja schon über 200 Mal gefahren in San Francisco mit solchen Fahrzeugen. Also da fahren ja einerseits einmal Cruise, eine Firma, die zu General Motors gehört dort, und Waymo. Waymo ist diese Google-Schwesterfirma, die es gibt. Und ich habe die Apps, kann also damit fahren und jetzt werden sie es bald auch rausbringen, sodass sie noch einmal runterfahren bis so fast San Jose. Also das ist doch eine ganze Strecke, so 80 Kilometer inklusive Autobahn. Ja, und wir leben in der Zukunft sozusagen.
Wie funktioniert das? Ist es wie bei Uber, das bestelle ich per App und dann kommt einfach ein Fahrzeug nur ohne Fahrer?
Ganz genau. Also es ist im Prinzip eine, wenn man eine Uber-App kennt, dann ist das eine Waymo-App oder eine Cruise-App und die öffnet man. Das findet den Standort heraus, wo man ist und dann sagt man das Ziel an. Und dann sucht er sich ein Fahrzeug heraus. Man bezahlt schon im Vorhinein, weiß schon vorhinein, was das kosten wird und dann wartet man, bis das Fahrzeug kommt. Und sobald es da ist, muss es einmal einen Platz finden, wo es einen sagen, aufnehmen darf. Das ist ja nicht über Bushaltestelle darf es nicht stehen bleiben beispielsweise. Es muss einen Platz finden. Das kann bedeuten schon einmal, dass ich einmal einen Straßenzug weiterlaufen muss, weil dort das Auto dann final geparkt hat. Und dort wartet es auf mich mehrere Minuten, also bis zu 5 Minuten. Und ich habe auf meiner App dann einen Knopf, der sagt dann Türen entsperren. Und damit kann ich dann die Türen aufmachen und einsteigen. Aha. Und sobald wir eingestiegen sind und uns angeschnallt haben, können wir dann im Fahrzeug sagen, auf den Knopf drücken und sagen, fahr los. Und tja, und dann sitzt man drinnen, so ein bisschen Herzpumpern.
Das glaube ich. Wie fühlt sich das wirklich an? Ist das ein Scherz oder wirklich?
Ja, beim ersten Mal, wenn man das erste Mal fährt, ist man schon aufgeregt, weil man überlegt, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat, ob man sich von seinen Liebsten verabschiedet hat und so. Und Gashahn abgedreht hat zu Hause. Und dann ist man drinnen und dann schaut man zuerst einmal, wie hypnotisiert das Lenkrad, das sich da von selbst dreht.
Sitzt am Beifahrersitz oder auf der Rückbank?
Wir dürfen zum Beispiel bei Cruise, durften wir nur auf der Rückbank sitzen, aber bei Waymo kann man auf dem Beifahrersitz auch sitzen. Also Rückbank und auf dem Beifahrersitz.
Das hat der Fahrer ungern, wenn der Beifahrer reinquatscht.
Genau. Liegt aber wahrscheinlich man darf daran. Also nicht natürlich in die Lenkvorrichtung greifen, weil dann endet die Fahrt sofort und er fährt ran.
Also das hat schon ein Lenkrad.
Das hat diese Fahrzeuge haben nach wie vor noch ein Lenkrad. Also das Waymo ist ein Jaguar I-Pace, der ja in Graz gebaut wird von Magna. Und das Cruise war so ein Chevrolet Bolt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Opel Astra in der Art. Und die haben noch Lenkrad drinnen, aber das sind bereits so die Versionen, die jetzt weggehen werden. Die sind eigentlich schon jetzt, da gibt es schon ein Ablaufdatum für diese Fahrzeuge.
Du hast vor 8 Jahren einen Gastkommentar geschrieben, im ÖAMTC-Magazin Auto Touring. Da hast du gesagt, der letzte Führerschein-Neuling, der wäre schon auf die Welt gekommen. Also das heißt auf Deutsch, wer heute auf die Welt kommt, macht nie einen Führerschein, aber nachdem du es vor 8 Jahren gesagt hast, würde das heißen, ein heute 8-jähriges Kind macht nie einen L17. Siehst du das nach wie vor so?
Genau, also ich bin nach wie vor dabei. Das war ja der Buchtitel, ein bisschen provokant natürlich. Ja, ist auch der Titel meines Blogs, den ich jetzt seit 8 Jahren habe. Und der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren, sagt eigentlich, dass wir in eine Phase kommen zwischen 2030 und 2035, wo man dann Zugang haben wird zu Autos, also individueller Mobilität, wo man dann selber nicht mehr lenken muss. Und das ist dann vor 8 Jahren, das Kind wäre jetzt 8 Jahre alt, plus noch einmal 8 Jahre oder 6 Jahre, wäre es 2030. Wir sind jetzt im Jahr 2024. Ne? Zwischen 2030 und 2035 wird es in wahrscheinlich in einem Großteil der westlichen Welt, Europa, USA, vielleicht auch China, verboten sein, in vielen Gegenden und Regionen und vielleicht auch Städten, dass man noch manuell fährt. Es wird also vorgeschrieben sein, dass man autonom fahren muss. Also dass dann nur autonome Autos sich auf diesen Straßen bewegen dürfen. So wie man heute ja auch nicht mehr Dampflokomotiven hat, die im regulären Betrieb eingesetzt werden.
Das Selbstfahren, das steht dann irgendwo im Reiseprospekt drin auf einer abgesperrten Strecke, wenn ich wirklich noch das Feeling von damals haben will.
Oder? Exakt, so wie man heute, was ich, Großglockner Hochalpenstraße rauffährt mit Oldtimer-Rallys, ja, macht man dann noch einmal am Wochenende, gibt es dann halt eine Selbstfahrrallye irgendwo, also wo man selber steuern darf, oder eben auf einer Rennstrecke, Zeltweg oder so, ja, dass man dann noch herumfahren kann.
Also mir könnte es passieren, dass meine Kinder irgendwann sagen, gebiete der Papa will schon wieder selber fahren.
Ja, die Kinder werden nicht verstehen, wie man sowas Gefährliches überhaupt machen konnte, noch so verrückt sein konnte, selbst zu steuern in der Innenstadt in Wien beispielsweise und da alle gefährden.
Ja. Was braucht es da noch? Du sagst, in San Francisco funktioniert das, bei uns funktioniert das nicht. Die Dinger kommen aber zum Teil auch aus österreichischer Produktion, sagst du. Warum geht das bei uns nicht? Was fehlt uns?
Naja, zuerst einmal, diese Fahrzeuge könnten natürlich bei uns auch fahren. Man muss sie natürlich hier einstellen, man muss sie trainieren. Also wir sind ja KI-Systeme, künstliche Intelligenz, Maschinenlernen, die Spezifitäten der österreichischen, europäischen Straßen machen. Die andere Frage ist jetzt, glaube ich, warum ist das nicht bei uns entwickelt worden? Warum wird das in San Francisco entwickelt oder in den USA oder in China, aber weniger bei uns? Und das hat damit auch zu tun, dass natürlich Österreich, Deutschland, der deutschsprachige Raum eine große Tradition hat, was Automobilität betrifft. Ja, also das erste Auto wurde in Deutschland gebaut. Ja. Wir haben, Volkswagen ist ja nach wie vor eine österreichische Firma.
Ja. Aber spannend, Automobil heißt ja eigentlich fährt selbst.
Fährt selbst, ja, ohne Pferde. Ne? Das war die damalige Bezeichnung. Aber wir haben ja einen Selbstselektionsprozess. Das heißt, diese Automobilfirmen, die wir alle kennen, diese Zulieferer etc., das sind halt Leute, wer geht dorthin? Das sind Leute, die gerne Auto fahren. Ne? Die können sich also nicht vorstellen, dass sie die Kontrolle abgeben, dass da jemand ist, der nicht gern Auto fährt. Jetzt gibt es aber in den USA halt diese Firmen, die das betreiben, also die da diesen Antrieb machen, sind so Firmen wie eben Google oder in Frankreich war das Navia, ja, EasyMile, wo nur ein Bruchteil der Mitarbeiter tatsächlich einen Führerschein besitzt. Das heißt, die Leute wollen gar nicht selber Auto fahren, in den Verkehrsstaus stecken und so weiter. Das heißt, während die heimischen Automobilunternehmen den Mitarbeiter dort Lösungen für sich selber bauen. Ich fahre gerne Auto, ich kontrolliere gerne ein Auto, ich habe ein tolles, schnittiges Auto. Ist das halt da drüben anders? Ich brauche ein Auto, das mich hinführt, während ich arbeiten kann. Ja, und ich will gar keinen Führerschein machen, die Sorgen haben. Mhm. Und das sind so Unterschiede, glaube ich, in der Herangehensweise. Deshalb ist auch die Leidenschaft, mit der man rangeht, eine ganz andere. Und deshalb sind wir nie ernsthaft rangegangen an diese ganze Geschichte bei den österreichischen, deutschen Automobilfirmen. Und jetzt werden wir aber überholt an der Stelle.
Mhm. Und rechtlich bringen wir das durch bei uns?
Also rechtlich oder politisch?
Also, Recht kann man schreiben, aber politisch vielleicht zuerst einmal.
Rechtlich ist es natürlich schon, ist es ja kein Problem. Ne? Es gibt ja diese Diskussion immer, ja, aber wer haftet dann, wenn so ein Auto einen Unfall baut? Also das ist eigentlich heute schon rechtlich erledigt. Ja, wenn das ein Algorithmenfehler ist, also zum Beispiel vom Hersteller, dann ist das natürlich Herstellerhaftung. Wenn das ein Wartungsfehler ist, weil der Sensor nicht richtig gepflegt worden ist und dann kam es zu einem Unfall, dann ist es natürlich eine Betreiberhaftung. Ja? Also das ist nicht die Raketentechnologie, das Recht. Ja. Die andere Frage ist natürlich politisch.
Politisch. Welche Partei stellt sich
nur
hin und sagt?
Wir haben hier dieselbe Diskussion wie halt damals bei Sicherheitsgurt, ja, wie man das vorgeschrieben hat, oder beim Rauchen. Ja. Da schränkt man auch die Freiheit ein von Leuten, damit man andere schützt. Und Das heißt ja nicht, dass ein Auto, das ein Lenkrad hat, nicht mehr geben wird. Man darf halt nicht mehr überall fahren, eben zum Wohle der Allgemeinheit darf man es nicht mehr selber steuern, sondern diese Fahrzeuge, die man heute schon hat, werden eigentlich schon mit relativ wenig Aufwand nachrüstbar, dass man so ein Selbstfahrkit einbaut und das Fahrzeug dann in einen autonomen Fahrmodus geschalten werden kann, man das Lenkrad halt nicht angreifen darf.
Spannend. Du hast den Führerschein-Neuling erzählt. Story aus meinem Führerscheinkurs, L17 damals. Da hat ein Schüler im Theoriekurs den Fahrlehrer irgendwas gefragt von der, wie ist das mit der gegnerischen Fahrspur? Und den Fahrlehrer hat es natürlich aus den Socken geworfen und gesagt, das ist nicht die gegnerische Spur, das ist die Gegenspur. Wir sind keine Gegner auf der Straße. Da gibt es aber Stories und Videos, die sind viral gegangen auf Instagram, auf TikTok. Da ist zum Beispiel ein Roboter-Taxi in San Francisco eben auf die Gegenspur gefahren. Ja? Also da wird das Auto dann in dem Moment vielleicht dann doch kurzweilig zum Gegner. Meine Frage dazu ist, wie leben denn selbstfahrende, autonom fahrende Autos mit den manuellen, mit den klassischen, die wir kennen, zusammen auf einer Straße? Fahren die gemeinsam auf der Straße als Übergangslösung?
Ja, natürlich. Also wir sehen das ja heute schon im Mischbetrieb in San Francisco und in Phoenix und in Los Angeles. Also es gibt ja bereits etliche Städte in den USA, wo solche selbstfahrenden Robotaxiflotten unterwegs sind. Und tatsächlich ist sehr viel von dem Coding, von dem Lernen dieser Art, das ist im Korrigieren von Fehlern der menschlichen Fahrer inkludiert. Das heißt, diese Robotaxis müssen auf der einen Seite die Fehler der menschlichen Fahrer oder diese Aggressivität der menschlichen Fahrer korrigieren und selber aber auch eine gewisse Aggressivität zeigen, sonst würden sie ja, verhungern an gewissen Kreuzungen oder an Rampen bei Autobahnen, weil sie nicht reinkommen, weil die menschlichen Fahrer sie nicht reinlassen oder sie mobben und belästigen. Sehr viele gab es. Du hast das Beispiel gebracht mit dem Waymo, das auf der anderen Seite gefahren ist. Also zuerst einmal werden natürlich diese Fahrzeuge trainiert, dass sie keine Regeln brechen. Ja? Nur, wir wissen alle, man muss die Regeln brechen. Man muss einmal über doppelte Sperrlinie rüberfahren, weil wenn da einer parkt oder ein Hindernis ist, dann muss ich drum herum fahren. Und eigentlich rechtlich gesehen dürften sie das nicht, aber sonst kommt man nicht weiter. Und in diesem einen Fall, den du da erzählst, da war folgende Situation, da sind halt Scooterfahrer und Fahrradfahrer haben die Spur so belegt und dann teilweise auch das Robotaxi sich selber bedrängt, dass das Robotaxi auf diese Gegenspur gefahren ist, um denen auszuweichen und dort geblieben und nicht zurückkam, weil diese sozusagen Hooligans, wenn man das jetzt einmal so, also die anderen haben sie nicht reingelassen. Ja, und damit ist das Video da. Da gibt es ein ähnliches Video auf einer anderen Seite, wo es auch auf die Gegenspur gekommen ist und das war, weil es eine Baustelle war, die so schlecht abgeriegelt war, da wäre auch ein menschlicher Fahrer in die Gegenspur hineingekommen. Ja, und das sind ja Dinge, die passieren. Der Vorteil hier aber bei natürlich autonomen Fahrzeugen ist, dass man dieses Fahrzeug dann auf diese Situation trainieren kann. Und das bedeutet, dass die gesamte Flotte das gelernt hat. Ne? Beim menschlichen Fahrer ist es immer nur dieser eine Mensch, der das gelernt hat. Und das ist dieser Vorteil, wo diese Fahrzeuge kollektiv besser werden, während menschliche Fahrer oder die gesamte menschliche Fahrerflotte eigentlich immer gleich schlecht oder gut bleibt.
Ja, also diese kindliche Haltung, ja, dass man Verkehrsteilnehmer irgendwie sigieren will, das ist das, was ich da auch durchhöre. Was ist, wenn Leute wirklich auf dem Gehsteig stehen und das Auto versuchen, absichtlich zu irritieren, irgendwie einen Sprung auf die Straße andeuten, winken, sich bemerkbar machen? Also ich glaube, da ist die Kreativität, wie Einstein sagt, unendlich.
Ja, nicht nur andeuten, die Leute springen wirklich vor dem Auto auf die Straße. Es gibt eine ganze Zusammenschnitt von verschiedenen Herstellern, die zeigen, wie Leute in San Francisco vor dem Fahrzeug auf die Straße springen. Physik gilt natürlich auch für ein selbstfahrendes Auto. Das heißt, wenn du da 2 Tonnen bewegst mit einer gewissen Geschwindigkeit, das hat einen bestimmten Bremsweg. Das Fahrzeug deshalb muss auch erkennen, wie die Leute sich verhalten könnten an der Stelle.
Warum machen das Menschen für Likes oder ist das ein Versicherungsbetrug?
Weniger als Versicherungsbetrug. Sie sehen halt das als neues Ding und wollen ausprobieren, ob es stehen bleibt. Und dann springen sie als Pärchen hinaus oder mit dem Hund hinaus. Ja. Da gibt es eine ganze Reihe, meistens in der Nacht dann passiert auch, wo sie dann schon ein bisschen was getrunken haben, also nicht mehr klar denken und sich so irgendwie aus dem Genpool auch nehmen. Ja, die Gefahr. Also bisher ist noch nichts passiert, aber trotzdem, das ist da gar eindeutig die Schuld der Menschen. Es gibt aber noch andere Sachen, wo es zu Belästigungen der Fahrzeuge kommt. Wir haben ja mehrere Sachen gesehen, wo Attacken auf Fahrzeuge geschehen sind. Unter anderem war da eine Situation von einer Freundin, denen ich geholfen habe, dass sie da seinen Code, Zugangscode kriegen für seinen Cruise. Und dann sind sie gefahren, die forschen beide nach autonomen Fahrzeugen und haben ihre Fahrt dokumentiert und dabei gefilmt. Und dann sind sie so in einer Gruppe von obdachlosen Drogensüchtigen vorbeigekommen, denen es nicht recht war, dass sie da gefilmt haben. Und dann haben sie Sachen vor die Sensoren geschmissen. Ne? Oder Leute, die mit dem Hammer kommen und auf die Fahrzeuge Sensoren einschlagen. Normalerweise, wenn das kein Robotaxi ist, sitzt der Fahrer drinnen, der steigt aus und gibt immer Tätschen. Mhm, ja? Hier gibt es kein Tätschen. Ja? Mhm. Das heißt, was man hier lernen muss, ist auch, dass Menschen sich auf diese Weise verhalten. Dass aber die Leute, was sie nicht verstehen, ist, dass diese Fahrzeuge ja 2 Dutzend Kameras haben und LiDARs, also die Laserdetection, Laserscanner und so weiter. Das heißt, das ist alles dokumentiert. Ja? Man kann die Leute dann nachher identifizieren. Aber das sind Verhaltensweisen, wo man das Fahrzeug trainieren muss, wie es sich richtig darauf verhält. Ja, zum Beispiel diese Freundin, die da gefahren ist, da ist das Fahrzeug dann über die Kreuzung gefahren, aber dann noch in dieser Gefahrenzone stehen geblieben, mit dem Endeffekt, dass dann einer nachgelaufen ist und noch einmal irgendwelche leeren Kartonschachteln auf das Auto geschmissen hat, um die Sensoren zu blockieren. Da will man natürlich, dass das Fahrzeug sich aus der Gefahrenzone bewegt, um auch die Passagiere sicher zu halten und dann selbst wenn ein Sensor beschädigt ist und nicht, dass dort steht und wartet und dann braucht es Minuten, bis dann ein Sicherheitsingenieur kommt von der Firma und einem da raushilft.
Verstehe. Wie autonom ist denn das Fahrzeug letztendlich dann wirklich? Sitzt da in der Zentrale jemand, der mitschaut und eingreifen kann? Oder gibt es diese Backup-Ebene dann gar nicht?
Gute Frage. Also, und zwar, es muss ja jeder Hersteller, der dann fahrerlose Robotaxi-Flotten in einer Region betreibt, muss ein paar Sachen nachweisen. Da gibt es einen gewissen Zertifizierungsprozess, wo auch gewisse Szenarien durchgespielt werden. Das ist auch etwas, was für jede Zulassungsbehörde natürlich wichtig ist, dass sie verstehen, wie zertifiziert man so ein Fahrzeug. Und eine dieser Anforderungen ist, was ist, wenn das Fahrzeug nicht weiterkommt. Ja? Und in diesem Fall gibt es eine Betriebszentrale, die jederzeit sich in das Fahrzeug einwählen kann. Bei Cruise und Waymo oder Zoox ist das eben so, dass die nicht jetzt remote ferngesteuert irgendwie die Lenkung übernehmen und rausfahren. Das ist nicht der Fall, sondern sie schauen sich an durch die Kameras, wie ist die Situation und können dem Fahrzeug dann sagen, da passt du durch, fahr da durch, finde den optimalen Weg, ja? Oder schieb einmal 2 Meter zurück, weil vor dir will einer einparken, du blockierst den und dann macht das Auto selbst diese Fahrmanöver. Das Remote-Fahren, also das ferngesteuerte Fahren, ist bei gewissen Einsätzen, macht das Sinn und für gewisse Hersteller wählen diese Methode, aber die Flotten, die heute fahren, haben keine Fernsteuerung in dem Sinne. Eine andere Sache ist, vielleicht noch eine andere Anforderung ist, dass bevor so eine Lizenz vergeben wird, müssen auch Einsatzkräfte auf diesen Fahrzeugen geschult werden. Das heißt, das wäre auch zum Beispiel der ÖMTC, müsste darauf geschult werden, nämlich was ist, wenn so ein Fahrzeug hängen bleibt oder ein Unfall verwickelt ist, wie kann man sicherstellen, dass das Fahrzeug nicht mehr weiterfährt, ja? Oder Polizei hält so ein Fahrzeug auf, weil es eben zum Beispiel auf der falschen Spur fährt oder das Licht vergessen hat, wenn man in der Zentrale vergessen hat, das Licht einzuschalten. Dann muss das Fahrzeug erkennen, was ist ein Einsatzfahrzeug, muss sich richtig verhalten, also muss auch ranfahren, also in den USA ist es so, man muss ranfahren und die Rettungsfahrzeuge vorbeifahren lassen, Rettungsgasse bilden bei uns. Ne? Und dann bedeutet es auch, wenn dann der Polizist zum Beispiel kommt oder der Ambulanzfahrer, dann werden die Seitenfenster runtergelassen und dann kann der reingreifen in das Fahrzeug und da gibt es einen Knopf, da steht dann drauf Betriebszentrale. Da kann man dann mit der Betriebszentrale sprechen und die schauen sich das dann an, noch einmal, oder steuern das Auto dann eben aus der Ferne, also wie gesagt, weisen das Fahrzeug an, ja, oder disablen das Fahrzeug oder was auch immer notwendig ist, wird dann gemacht. Und das sind so Anforderungen, die notwendig sind, bevor man so eine Robotaxi-Flotte in dieser Region betreiben kann.
Mhm. Du hast gesagt, wenn du ein Robotaxi bestellst, siehst du, wie das auch bei Uber zum Beispiel ist, im Vorhinein natürlich schon, was kostet das. Mhm. Wie ist das mit dem Preismodell? Ist das billiger als ein Taxi, das von einem Menschen gelenkt wird? Ist das dynamisch? Ist das von der Tagesuhrzeit, vom Verkehr, von der Auslastung abhängig? Ist das ein Substitut für öffentliche Verkehrsmittel irgendwann mal?
Ja, also aktuell, und das kann ich ganz genau vergleichen, kostet es genauso viel eigentlich wie ein Uber, also fast genauso viel. Ich hatte nämlich diese Situation einmal, dass ich mit jemandem von Volkswagen unterwegs war. Da sind wir zu einer Bar gefahren und dann wollte man von dort zurückfahren und dann hat es aber so leicht zu nieseln begonnen. Und damals, vor 2 Jahren, hatte diese diese Firma noch nicht die Zulassung, dass sie bei leichtem Regen oder so fahren dürfen. Heute fahren sie bei schweren Regen auch, das ist kein Problem. Aber wir mussten einen Uber nehmen. Und das hat genauso viel gekostet, mit zwei Ausnahmen. Es gibt in San Francisco noch eine Steuer, das sogenannte Livable Wage Tax, also es ist eine, weil es so teuer ist, dort kommt noch einmal etwas drauf, was der Fahrer dann zusätzlich noch kriegt als Lebenskostenzusatz. Ja. Und dann muss man kein Trinkgeld geben. Mhm. Ja, aber sonst kostet es genauso viel. Wie das in Zukunft ausschaut, in Zukunft bedeutet das natürlich, dass ich hier Fahrzeuge bauen kann, die viel weniger an Einrichtung haben, also die ja kein Lenkrad mehr brauchen, wo ich einen Einsitzer, einen Zweisitzer, einen Fünfsitzer, einen Siebensitzer mit Ladefläche haben kann, also unterschiedliche Fahrzeuge. Und damit kann man sich unterschiedliche Preismodelle vorstellen. Und da gibt es Berechnungen, dass man sogar wirklich auf Preise pro Kilometer kommt, die man heute nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkriegt. Also das könnte, wir könnten davon reden, dass wir 80-90% weniger zahlen, als wir bislang für Mobilität zahlen. Oder es könnte sogar ganz gratis sein. Man könnte sich vorstellen, ich habe einen Tisch reserviert beim Italiener, ja, und der Italiener holt mich schon ab in, was weiß ich, venezianisch ausgestatteten Fahrzeug, dass ich schon auf der Fahrt dorthin in Stimmung komme. Und weil das ja nicht mehr jetzt 10 Euro kostet, sondern nur mal 1 oder 2 Euro, übernimmt das der Italiener und schickt mir das Fahrzeug hin. Ne? Das heißt, wir werden da sehr, sehr interessante Preismodelle sehen.
Den italienischen Radiosender am Weg hinschauen.
Genau, genau.
Aber du sagst Trinkgeld. Jetzt würde man meinen, okay, einem Roboter gebe ich kein Trinkgeld, aber da gibt es ja, ich habe einige Blogartikel gelesen, du befasst dich ja viel mit künstlicher Intelligenz in Summe, ChatGPT wäre genauer, wenn man Trinkgeld in Aussicht stellt in der Anfrage. Ja, ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht, aber warum nicht?
Tatsächlich, du hast recht, es gibt bei diesen ChatGPT gibt es ein paar Tricks, wie man das System dazu bringen kann, genauere Antworten oder Antworten, die es vielleicht aufgrund von Leitplanken, die eingebaut sind, also dass sie einem das verrät. Ja. Mhm. ChatGPT ist ja, vielleicht noch einmal, dass wir das den Hörerinnen und Hörern klar machen, autonome Autos sind natürlich künstliche Intelligenz gestrieben. Ja? Und künstliche Intelligenz ist ein viel, viel größerer Begriff als das, was ChatGPT ist. ChatGPT ist eine kleine Einheit von künstlicher Intelligenz, die hier ist. Und da kommen halt sehr viele Daten zusammen, die dann, wo dann die KI entscheidet, aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, wie sie sich verhalten muss oder was das sein könnte, das Objekt, das da ist. Künstliche Intelligenz jetzt als ChatGPT ist natürlich insofern interessant, weil eines der größten Feedbacks, die ich gekriegt habe in meinen 200 Fahrten, ich hatte ja immer 2-3 Gäste mit, ich habe 400 Leute mitgenommen in meinen Fahrten.
Damit kostet dann gleich viel, oder?
Es kostet dann gleich viel. Ich habe ja immer wieder Delegationen da, Besucher aus Österreich, Besucher aus Deutschland, die ich dann mitnehme, um ihnen das Erlebnis möglich zu machen. Weil dann, wenn man es einmal erlebt hat, ändert man komplett seine Meinung. Man ist gefahren, es ist möglich, es ist da.
Ich sage nichts, Mario, das nächste Mal kommst du wieder zu uns.
Genau, also ich lade auch alle ein, die einmal in San Francisco sehen, wenn sie da sind, dass sie sich bei mir melden, ich nehme sie dann mit. Ja, wir fahren dann gemeinsam und dann plaudern wir darüber. Und das Feedback, das wir hatten, war, ich möchte aber gerne mit dem Auto reden. Also zum Beispiel jetzt nicht auf der App herum, weil ich möchte das Ziel ändern, sondern ich möchte der App sagen, bleib noch mal stehen, da ist ein Freund. Ja, und das Fahrzeug redet mit mir. Nur ChatGPT wäre ideal. Also so eine Integration werden wir vermutlich früher oder später sehen in diesen Fahrzeugen. Das wird dann ganz normal mit mir reden, wird vielleicht auch schon aufgrund der Integration mit meinem Handy wissen, was so meine Vorlieben sind, welche Musik ich gerne höre, wo ich gern vorbeifahre. Vielleicht fahre ich eher als Frau beispielsweise die beleuchteteren Straßen, die sicherer sind. Ja, oder vielleicht schneller mal hier oder lieber vorsichtiger, weil jetzt sind meine Kinder drinnen. Und das sind so Dinge, die sich so ein System dann merkt.
Die Robotaxis, die in San Francisco unterwegs sind, ich nehme mal an, die sind zusätzlich zu den klassischen Fahrzeugen unterwegs, oder gibt es da schon ein Konzept, was würde man mit potenziellen Taxilenkerinnen, Taxilenkern machen, die ihren Job verlieren könnten?
Wir sehen natürlich schon, was wir Taxilenker sind ja schon bedroht, schon seit Jahren durch diese Ride-Sharing, Ride-Hailing, Transportation-Network-Dienstleister wie beispielsweise Uber oder Lyft. Das heißt, da ist schon ein großer Switch. Das sind auch schon etliche Taxifahrer, die halt jetzt heute Uber fahren. Also natürlich auch klar, Uber-Fahrer oder dann später mal auch Lkw-Fahrer werden früher oder später ersetzt werden durch autonome Fahrzeuge. Das ist ganz klar. Ja. Das heißt, das Konzept in so einer Stadt wäre, wer darf dann eigentlich noch fahren? Ja? Man könnte sich durchaus vorstellen, heute ist ein Mischverkehr, also noch während wir in den Anfängen sind. Das wird dann in immer mehr Städten der Fall sein. Und dann wird es passieren, dass man sagt, na, in der Wiener Innenstadt, ja, oder in Graz darf man dann nur mehr autonom fahren. Drumherum ja, noch groß, also in den Vorstadtbezirken sehr wohl noch manuell. Nur dann wird man zum ersten Mal auch Daten haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, warum machen wir autonomes Fahren. Ja? Autonomes Fahren ist ja, wir haben jedes Jahr in Österreich 300 bis 400 Todesfälle im Verkehr. Wir haben 40.000 Verletzte. Und wenn wir das reduzieren könnten um, sagen wir, 80-90%, ne, dann leben 280 Menschen mehr, sind über 35.000 Menschen weniger verletzt worden. Ja? Das heißt, diese Kosten, diese Menschen, dieses Leid würde verringert werden. Und das ist einer der Gründe, warum wir das machen. Und dann sehen wir die Daten in der Innenstadt dann beispielsweise, wo autonome Fahrzeuge unterwegs sind, wie viele Kollisionen gab es, wie viele Verletzte, wie viele Tote gab es. Und dann werden die anderen Stadtbezirke oder die Menschen dort sagen, die Technologie ist da, warum bei uns nicht? Bei uns ist jetzt gerade ein Kind überfahren worden an der Kreuzung, am Schulweg. Ja. Wir müssen das auch haben. Das heißt, da könnte es sehr rasch kommen, dass so ein politischer Druck ist. Und das auch noch einmal, von der Diskussion her, ja, so wie wir das heute erleben, verbrennen Fahrzeuge ja oder nein, ja? Dass da einige geben wird, die sich dann auf diese Leute, ihre Wählerschicht dort sehen, die manuell fahren wollen nach wie vor, ja? Und andere, die sagen, nein, wir müssen das in Robotaxis geben. Das ist immer so das ist ja politische Opportunität, die wir da sehen werden. Das wird sich genauso hier abspielen, wie wir es gerade bei Elektroautos versus Verbrennerfahrzeugen sehen.
Jetzt haben wir viel über die Taxis gesprochen. Sprechen wir noch über die Privatautos, also das Auto, das ich selbst besitze. Werden die in Zukunft noch ein Lenkrad haben? Sind das völlig andere? Du hast gesagt, die könnte man umrüsten dann auch. Das heißt, ich kann mein bestehendes dann weiterführen und adaptieren lassen?
Also zuerst einmal, sicherlich wird es noch jede Menge an Privatfahrzeugen geben. Ja, es war ja auch beim Umstieg vom Pferd auf das Automobil. Es gibt nach wie vor Pferde. Ja, Pferdebesitzer, die halt gerne mit Pferden herumreiten, das einfach haben wollen, dieses Erlebnis. Nur, die reiten nicht auf der Autobahn, mhm, und die reiten damit nicht in die Arbeit, sondern, mhm, die machen das als Freizeitgegenstand. Das heißt, es wird auch in Zukunft Leute geben, die nach wie vor auch ein Verbrenner, ein Elektroauto, das manuell gesteuert werden kann, dem unterwegs sein, aber vielleicht nicht mehr, um in die Arbeit zu fahren oder vielleicht nur auf bestimmten Strecken, wo sie noch fahren dürfen oder zu bestimmten Zeiten, wo sie dann fahren dürfen, aber vielleicht eben dann, dass sie Nachrüstkits brauchen und ich dann wählen kann. Dort ist jetzt eine Gegend, wo ich so fahren kann, ja, also, oder wo ich so fahren muss. Ja. Wie das Lenkrad, die Lenkeinrichtung dann aussieht, ob sie dann hereinklappt, ja, oder versteckt ist, ja, oder wieder hervorkommt, das wollen wir den Ingenieuren in den Automobilfirmen überlassen, was halt so die Wünsche sind. Ich denke aber, dass wir sehr viel weniger Privatbesitz an Fahrzeugen haben werden. Wir haben heute, wie ist es, 4,5 Millionen Autos in Österreich alleine. Wir haben in Wien 700.000 Autos. Also wir sind jetzt gerade in Wien, deshalb beziehen wir uns auf Wien. 700.000 Fahrzeuge, und da stehen von denen 650.000 nur herum auf den Straßen. Also das ist eine große eigentlich Ressourcenverschwendung, die wir haben. Und wir haben ja diese Berechnungen, dass wir mit je nach Stadt zwischen 10-30% der heutigen Fahrzeuge auskommen würden, um den gesamten Verkehr abzuwickeln. Das ist beispielsweise in Lissabon, glaube ich, kommen sie auf so 12% der Fahrzeuge, die sie bräuchten. In Wien, München wären das um die 20%, in Singapur 30%, weil die noch einmal sehr strenge Vorschriften für Autos haben. Das heißt, wir hätten statt 700.000 Autos dann vielleicht 140.000 oder 150.000 Autos, in die man reinspringen könnte. Ja. Damit würde natürlich auch sehr viel an Fläche frei werden, was heute Parkfläche ist, was auch Parkhäuser sind, was auch Vorschriften für Wohnungen und Einkaufszentren und Geschäften sind, wo heute ja auch Vorschriften sind, wie viele Parkplätze da sein müssen. Und die erhöhen ja auch die Preise von Wohnungen und diesen Gebäuden um zwischen 15-25%, die man auch zahlt, auch wenn man kein Auto hat. Und das könnten das spannende Sachen werden. Und wenn ich die Flexibilität habe, dass diese Fahrzeuge nicht nur in wenigen Minuten da sind, sondern ich auch halt einmal, was ich 3 Straßen weiterfahre mit einem Einsitzer oder dann einmal, also ich nach Graz runter mit einem 5-Sitzer, wo ich vielleicht ein Kästchen vom Ikea mitnehmen kann, dann habe ich da sehr viel mehr Flexibilität, welchen Fahrzeugtyp ich da habe und für welchen Zweck ich das jetzt gerade verwende. Und das ist vielleicht etwas, was dann Menschen sehr viel mehr schätzen werden, als das Herumtun mit eigenen Fahrzeugen, wo ich mich um Versicherung kümmern muss, wo ich tanken muss, wo ich reinigen muss, dann ist es wieder Schaden. Und das ist eine Diskussion natürlich auch für den ÖMTC, was bedeutet bedeutet das, wenn ich Mitglieder heute nicht mehr habe, die kein Auto besitzen? Ja?
Was, wie, der ÖMTC ist ein Mobilitätsclub. Ist ein Mobilitäts- also es geht gar nicht ums Auto.
Vielleicht aber ist der ÖMTC dann jemand, der eben auch eine Flotte betreibt, ja, eine autonome Flotte betreibt und diesen Service als Mobilitätsdienstleister darstellt.
Mhm. Also Schnittstellen würde ich da jetzt intuitiv schon wahnsinnig viele entdecken, wenn wir zum Beispiel dieses Reichweitenthema beim E-Auto hernehmen. Wer weiß bis dahin, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist das dann überhaupt kein Thema mehr. Aber ich muss morgen zum Beispiel von Wien nach Klagenfurt. Na, da könnte ich einfach in Graz umsteigen und das Auto, mit dem ich bis nach Graz gefahren bin, tankt einfach auf zum Beispiel.
Ja, und auch die Fahrzeugtypen. Wir müssen ja weiterdenken. Wir reden jetzt die ganze Zeit nur von Passagierfahrzeugen. Ja? Wir haben schon LKWs angesprochen, ist eine andere Sache. Aber wir reden ja auch von Lieferwagen beispielsweise. Ne? Wir haben von kleinen so Kühlboxgrößen Lieferrobotern, die am Gehsteig fahren, bis hin zu kühlschrankgroßen Fahrzeugen, die auf der Straße fahren, die aber nur so ein Viertel der Größe eines heutigen PKWs haben, die mir die Sachen bringen. Oder der Biller kommt zu mir. Ne? Das heißt, ich fahre nicht zum Biller selber, sondern der Biller kommt zu mir und kommt mit dem Gemüse. Da kommt der Gemüsewagen selbstfahrend daher. Ich habe plötzlich neue Möglichkeiten, was ich hier an Fahrzeugtypen machen kann. Das heißt, es könnte sein, dass ich nicht mehr diese große Anzahl an PKWs habt, die herumstehen, sondern eine andere Anzahl, eine große Anzahl von neuen Fahrzeugtypen, die andere Services machen. Und vielleicht, wenn man dann noch weiterschaut, wir reden heute immer von Mobilität mit 4 Rädern oder mit 2 Rädern oder mit 6 Rädern, keine Ahnung was. Ja. Aber es gibt ja auch eigentlich, wenn man sich anschaut, den Tesla Bot, den Optimus, eine zweibeinige Mobilitätsform. Und tatsächlich hat ja Tesla damals nichts anderes gemacht als Teile zusammengeschustert. Das hatten wir schon alle, die kleinen Motoren und die Software, die Full Self-Driving Software vom Tesla Auto, auf diesen Roboter gegeben. Mhm. Der Roboter hat einmal geglaubt, der ist ein Auto, aber er kann auch in Gebäuden herumgehen, ja, und Mobilität machen. Das heißt, er bringt mir etwas. Wir müssen das ja plötzlich ganz anders denken. Ja, und da will ich gar nicht jetzt von Drohnen und solchen Dingen sprechen, sondern mal das, was auf der Erde sich bewegt. Mhm. Und das wird dann noch einmal spannend, was dann Mobilitätsform reinkommt. Und das ist wiederum auch etwas für den ÖMTC, also für einen Dienstleister, Mobilitätsdienstleister wie euch, wird es spannend. Was für eine Rolle spielen wir da?
Ja, also wenn das Auto, das letzte Stück zu meinem Küchentisch, sogar die Tür aufsperrt und reinkommt, ich glaube, da steigen viele aus. Wir haben eine Studie mitgebracht, ja. Da geht es eigentlich genau um das. 21%, also ungefähr jede Fünfte, hätten gerne ein selbstfahrendes, ein autonom fahrendes Auto. Also 79% hätten das nicht gerne. Das sagt eine repräsentative Umfrage unter 30.000 Befragten in 15 Ländern, also nicht nur in Österreich, vom Beratungsunternehmen McKinsey. Begeisterung schaut anders aus. Also wir zwei sind on fire, merke ich.
Nun ja, ich wende dazu immer ein. Das sind ja Technologien, mit denen die Leute noch nichts zu tun hatten. Ne? Wenn du die Leute gefragt hast, 1990 bräuchtest du ein Handy.
Ja? Mit einer Kamera, also ein Fotoapparat.
Ja, wozu brauche ich das? Die Leute sollen mich anrufen, wenn ich zu Hause bin. Das war eben damals so ein Argument. Ja? Heute ist keine Diskussion mehr, dass ja jeder Handy hat. Da fragen die Leute, warum brauche ich ein Festnetz? Ja? Und auch in diesem Fall, ich habe erzählt, ich habe über 200 Fahrten mit diesen Fahrzeugen gemacht und dann hatte ich meine Gäste immer dabei. Und danach war es völlig klar, das ist ein Thema, ja, können Sie sich sehr wohl vorstellen, dass Sie, weil Sie ein bisschen mehr getrunken haben, dass das Fahrzeug selber fährt, ja, dass Sie vielleicht, wenn Sie müde sind, nicht fahren müssen, dass Sie vielleicht arbeiten können. Und wenn Sie eh im Stau stehen, wenn die Argumente, wie ich will Kontrolle drüber haben, das habe ich schon im Bus nicht, das habe ich in der U-Bahn nicht, ja, da hat jemand anderer Kontrolle drüber, oder dass ich sehr so gern Auto fahre, ja, das mag richtig sein, ja, einmal groß, ich muss zeigen, wo man fahren kann, aber im täglichen Stau in der Stadt auf der Südostangente, der erzähl mir mal, wie viel Spaß du hast, jetzt ein Auto zu lenken. Und das könnte es sehr rasch umkippen, sobald die Leute das haben. Ich glaube, man muss auch mal differenzieren, die Länder. Die Länder sind am skeptischsten, wo die Leute am ältesten sind. Österreich, Deutschland, europäische Länder generell zählen zu den Älteren. Aber Indien, Brasilien, wo man sehr junge Demografie hat, die können sich das alle vorstellen. Da gibt es auch einen Unterschied. Da können sich 80-90% der Leute vorstellen, dass sie autonom sind.
Also in Europa bei Zügen und bei U-Bahnen, zum Beispiel, ich glaube Paris gibt es da ein Beispiel, obwohl die U-Bahn eigentlich automatisch fährt, hat man da wieder einen Fahrer reingesetzt, damit man eben dieses subjektive Sicherheitsgefühl irgendwie befriedigt kann.
Ich glaube, das ist ein bisschen overrated, ja, das Ganze. Zuerst einmal ist natürlich von den Kosten her, fällt jetzt den Fahrer dort nicht so sehr ins Gewicht. Das ist eher das Problem, dass man keine Fahrer findet. Ja, es ist das große Problem bei allen Verkehrsbetrieben, bei allen Buslinien. Ja. Deutsche Bahn betreibt 10.000 Busse, die finden keine Busfahrer. Ja. Wir hatten erst einen Landesrat aus einem österreichischen Bundesland da, der hat gesagt, da kommt halt der Zug um 22 Uhr an, da steigen 7 Leute aus, die müssen noch 7 Kilometer wohin. Und da zahlt sich kein Bus aus für uns. Aber wenn man so einen kleinen Shuttle hätte, der autonom hinfährt, na, dann wäre das super. Ich bin jetzt 200 Mal damit gefahren. Ja. Es fühlt sich an, es ist völlig normal. Ja. Die Leute, die mit mir mitgefahren haben, haben nachher gesagt, das ist besser als der Uber-Fahrer, der uns vom Flughafen nach San Francisco gebracht hat. Oder besser als meine Frau oder besser als mein Mann. Ja.
Das macht immer den Vergleich, spannend.
Immer diese Vergleiche, dann sind sie gekommen. Ja. Und dann gibt es auch viel anderes noch, wo die Leute dann sagen, Frauen vor allem, ja, nein, ich fahre lieber in ein Robotaxi in San Francisco, weil dann werde ich nicht vielleicht irgendwie ungut angesprochen von einem männlichen Fahrer. Ja, oder der weiß dann nicht, wo ich wohne normalerweise. Ja, und dann, weißt du, dann passiert vielleicht noch was. Und das sind so Dinge, die man berücksichtigen muss. Denk einfach auch weiter, zum Beispiel behinderte Personen, ältere Herrschaften. Ja, oder dann kommt die Mutter mit dem Einkaufswagen, mit dem Kinderwagen, zwei kniegelnde Kinder, Einkaufssacker und die da sind. Und dann steigen die in einen Bus ein, wo jeder wieder schaut, ja, jetzt sind wieder schreiende Kinder. Oder hier, jetzt müssen wir wieder warten, bis der Rollstuhlfahrer reinkommt. Und das ist für alle Seiten unangenehm. Und das könnte ich aber individuell da machen und dann als behinderte Person in so einem Ding fahren, habe plötzlich Mobilitätszugang, das ich vorher nicht hatte.
Und da gibt es ein spannendes Zitat von Henry Ford, eines meiner Lieblingszitate. Wer das Auto entwickelt hat, das ist das erste Auto in Serienproduktion, da hat er gemeint, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd.
Genau. Also sobald die Leute das erste Mal erfahren haben, sind alle Widerstände eigentlich weg. Alle Argumente, die sie dagegen hatten, sind weg. Das ist genauso bei Elektroautos. Sobald du hast die größten Kritiker gehabt, dann stellt sich heraus, sie haben nie Elektroauto gefahren. Und dann sitzen die zum ersten Mal drinnen, leben das Fahrgefühl, leben das mit und plötzlich ist die Diskussion eine andere. Ja, es ist viel sachlicher. Und dann, ich darf ein Beispiel bringen. Ich hatte da mal eine Gruppe an Spediteuren da und da ging es noch um Elektroautos. Und das war Mittwochnachmittag, habe ich die getroffen. Und ich habe damals mein Model 3 neu gehabt. Das Model 3 war damals noch nicht in Europa verfügbar und habe den mitgenommen. Ich habe gesagt, steigt immer ein. Ich nehme immer 3 Leute mit von den 20 Leuten. Und dann saß der neben mir, der einzige Österreicher, saß neben mir. Und wie sich herausgestellt hat, war es ein großer Elektroauto-Hasser. Das wusste ich aber nicht. Ne? Und dann bin ich noch einmal reingestiegen, einmal so beschleunigt. Was ist jetzt passiert? Ja? Und dann ist aber, was ist da jetzt, was sieht man da am Bildschirm, wie funktioniert das? Dann hat er es schon am Freitag gesagt, 2 Tage später. Ich bin komplett gewandelt. Ja. Am Samstag ist er zurückgeflogen nach Wien, am Montag hat er sich sein Model 3 bestellt.
Nein.
Ja. Und das wird bei autonomen Autos ähnlich sein. Das heißt, wir werden sehen, sobald die Leute es erfahren haben, werden sie das dann in Zukunft bevorzugen gegenüber. Also heute ist es so, vielleicht noch einmal zu beschreiben, wie das ist, wenn man in San Francisco ist. Die ganzen Touristen, die dort sind, die sehen das natürlich, die führen alle, jetzt darf man ja schon, dürfen ja alle mitfahren, ist ja nicht mehr geschlossen, das System. Und dann sehen sie da, da sitzt niemand drinnen in dem Fahrzeug. Ne? In 10 Jahren wird es anders sein. Da sitzt jemand hinter dem Lenkrad, was hat der vor? Ja, das ist gefährlich. Ja? Da passt da jeder auf. Das wird sich ändern.
Spannend. Wir haben jetzt gesprochen über Europa, wir haben gesprochen über die USA. Da fehlt uns noch eine andere wichtige Ecke, weil im Wesentlichen sind ja 2 große Themen im Bereich Automotive präsent. Das ist das autonome Fahren, war ganz lange die Nummer 1 unter den Themen in der Mobilität, wird aber eigentlich abgelöst über das Thema Elektroautos, Klammer auf, aus China, Klammer zu. Von selbstfahrenden Autos aus China hört man bei uns aber relativ wenig. Wird da gebaut, wird da getüftelt im Hinterkämmerchen?
Es ist ein Double Whammy, den wir da kriegen. Ja. Elektroautos aus China, ja. Autonome Autos aus China. Es gibt tatsächlich also ein halbes Dutzend Hersteller in China, die autonome Autos entwickeln. Jetzt gerade haben zwei Hersteller, Pony AI und AutoX, weiß nicht, ob man die kennt hier, Zulassung bekommen, in Shanghai fahrerlos zu fahren. AutoX beispielsweise hat eine Robotaxi-Flotte von über 1000 Fahrzeugen. Ja, wir haben also dort Baidu, WeRide, Pony AI, AutoX. Ja, da gibt es Didi, der Uber-Konkurrent. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von chinesischen Herstellern, die etwas machen. Also Baidu ist ja die Suchmaschine, die chinesische, und die haben mitunter Apollo, dem Brand, da etwas. Und dann gibt es noch ein paar andere kleinere Hersteller, die haben, ich kenne die halt auch, weil die alle in Niederlassungen in der San Francisco Bay Area haben, wo ich bin. Und gerade eben WeRide, Pony AI und AutoX sind gerade ein Kilometer von wo ich wohne, dort, dass ich sehe die Fahrzeuge halt immer. Und da passiert sehr, sehr, sehr viel. Jetzt war auch beispielsweise gerade der CEO von XPeng in USA, hat sich dort bei Tesla die Full Self-Driving Software angeschaut, die aktuelle, und er will sowas auch machen. Das heißt, das ist ja nochmal ein anderer Ansatz, ne, dass das nur mit Kameras funktioniert, während die, über die wir bisher gesprochen haben, Kameras, LiDARs, LiDAR-Scanner, Radar und verschiedenste Sensorentypen haben, die das sehen. Und der will eben auch so etwas machen, was eben Tesla macht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Rangfolge mache, ja, wer ist wie weit, dann haben wir die USA natürlich ganz vorne. Ja, das sind die Leading Companies wie Waymo, Cruise, Zoox. Dann kommen noch ein paar andere, ein ganzer Rattenschwanz. Wir haben aktuell so um die über 30 Unternehmen in Kalifornien alleine, die eine Testlizenz haben für autonome Autos in Kalifornien. Das ist schon wenig. Wir hatten über 70 parallel. Ja. Okay. Da gab es jetzt schon Konsolidierungen. In China selber, China ist an zweiter Stelle, das sind so ungefähr 2 bis 3 Jahre hinten nach zu den USA. Europa ist weit, ist 5 bis 7 Jahre, auch so wie bei der Elektroautomobilität. Also wir sehen das, wir haben auf der einen Seite ja Moja in Hamburg, die von Volkswagen und Mobileye, und dann haben wir jetzt in Darmstadt oder im Hessischen Bereich, haben wir ja auch ein Modell, wo auf NIOS, also Elektroautos von NIOS, jetzt Mobileye dort für den Rhein-Main-Verkehrsverbund etwas macht. Und die machen das jetzt erst. Und die ersten Ansätze in ähnlichen waren in den USA schon 2018. Das heißt, das sind 5 bis 7 Jahre hinten nach. Und dann muss man hinzusagen, vielleicht noch, Mobileye ist halt keine deutsche Firma, ja, das ist eine israelisch-amerikanische Firma. Das heißt, diese Selbstfahrtechnologie, die wir in Europa verwenden, stammt nicht von den heimischen Herstellern. Nicht einmal die Plattform. NIO ist elektrischer, chinesischer Elektroautohersteller. Das heißt, wir haben hier wenig vorzuweisen, weil wir halt sehr gut im Maschinenbau sind, aber nicht im digitalen Bereich. Mhm.
Ich habe in Erinnerung mal gelesen zu haben, dass in China eigene Straßen nur für autonome Autos gebaut werden sollen. Waren das Teststrecken oder ist das schon outdated?
Nee, es gibt halt mehrere Ansätze. Ne? Auf der einen Seite Straßen, wo man halt nur mehr autonom fahren darf, wobei die, glaube ich, gar nicht so häufig sind. Aber sie haben Straßen ausgerüstet mit teilweise Sensoren. Also dass eine Vehikel zur Infrastruktur Kommunikation ist. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema, das wir ansprechen müssen, weil in den USA gibt es das überhaupt nicht. Also die Fahrzeuge dort werden alle entwickelt, ohne dass sie mit der Verkehrsinfrastruktur kommunizieren. Während eben in Europa sozusagen die Meinung unter den Experten vorherrscht und damit sie auch limitiert, dass wir zuerst einmal Sensoren auf den Straßen einbauen müssen, dass die mit den Fahrzeugen kommunizieren miteinander können. Das heißt, da braucht man nochmal Breitbandfunk und dieses und jenes und diese Voraussetzungen. Und leider haben wir das alles nicht, weil die Bundesregierung und wer auch immer da jetzt nichts gemacht haben und die Gelder nicht freilassen und wir wären ja bereit und so. Und deshalb sind wir mit autonomen Autos nicht so weit. Ja, das ist natürlich Mist, das stimmt so nicht, weil alle die Fahrzeuge, wenn man sich einmal anschaut, San Francisco, wie die Straßen ausschauen, die haben kein Geld für solche Sensoren, es gibt keinen Standard. Und es ist ein Einfallstor für Cyberattacken. Ja? Je mehr ein Fahrzeug mit anderen Dingen kommunizieren muss, ist ein Einfallstor, dass jemand, der was das Fahrzeug Kontrolle übernehmen will, da reinkommt über diese Tore. Ja? Und das heißt, wenn man Fahrzeuge isoliert, ohne Kommunikation, und es gibt keine Fälle eigentlich, wo Fahrzeuge miteinander kommunizieren müssen. Ja? Aber man meint immer, diese Connectivity ist notwendig, damit die Fahrzeuge sich gegenseitig was erzählen oder sagen oder mit einer Ampel sprechen oder mit einem Mülleimer oder keine Ahnung mit was. Ja? Wenn man sich genau durchdenkt, braucht man das nie. Das braucht man wirklich nie. Ja. Das heißt, die Chinesen wiederum versuchen so ein bisschen so einen Ansatz, dass sie eben solche Infrastruktur einbauen, aber das ist halt alles sehr, sehr teuer und letztendlich wird es ohne dem passieren. Also das heißt, die Fahrzeuge werden ohne dem fahren können. Wir wollen sie auch, dass sie später mal auf Landstraßen fahren können oder auf Feldwegen fahren können, wo sowas sicherlich nicht da ist. Und die Technologie wird so reif sein, dass das nie gebraucht wird. Und alles, was dann zusätzlich kommt, ist dann einfach nur nett, dass man das hat. Ja, aber
wenn du jetzt von Wien nach L.A. fliegst, San Francisco, was ist dein Flughafen? Wo fliegst du in San Francisco, schätze ich. Ja. Wie kommst du vom Flughafen in die Innenstadt?
Aktuell zum Beispiel muss man immer noch ein Taxi nehmen oder einen Leihwagen. Und zwar der Grund ist, warum die Waymos dort nicht hin dürfen, ist San Francisco. Der Flughafen gehört der Stadt San Francisco. Das ist ein Privatgelände und damit können sie sagen, wer dorthin darf. Und aus rechtlich, und zwar, ist nicht so einfach.
Das ist eine kurze Abschlussfrage.
Es ist keine kurze Abschlussfrage, weil es sind da der ganze, das ist auch so ein Problem. Und auch bei uns übrigens ein Problem. Es gibt halt eine ganze Reihe von Behörden und Institutionen, die meinen, sie sind zuständig dafür. Ja? In Kalifornien ist es nicht nur das Department of Motor Vehicle, also die Verkehrsbehörde für Kalifornien, die zuständig ist, sondern es fühlt sich auch die Stadt San Francisco zuständig dafür. Die haben aber kein Standing dort. Das heißt, die dürfen nichts sagen, nur nichts verbieten. Aber die beschweren sich die ganze Zeit, weil diese Fahrzeuge da sind. Die Feuerwehr, die Polizei will mitreden. Ja? Die Bundesbehörde will mitreden, also das Department of Transportation, ja? Und die NHTSA, die National Highway Traffic Safety Administration. Das wäre in Österreich vergleichbar mit das Bundesministerium für Verkehr, ja, sagt was. Aber zum Beispiel jetzt in der Steiermark, ja, würde das Land Steiermark diese Bestimmung einmal machen, dann will aber Graz auch mitreden. Ja, die dürfen aber nicht, weil die Steiermark dafür zuständig ist. Und das Verkehrsministerium will auch mitreden. Und dann die Polizei und die Feuerwehr, ja, und so weiter. Das heißt, das ist ein großes Behördenwirrwarr momentan bei diesen Dingen. Und weil eben San Francisco beleidigt ist, weil sie da so irgendwie so auf der Seite gelegt, eine kalte Schulter gezeigt wird, erlauben sie den Waymos noch nicht auf dem Flughafen zu fahren, weil das ihr eigenes Privatgelände ist und da müssen sie bestimmen, wer reinfährt. Und da wird wahrscheinlich jetzt zu Verhandlungen kommen, welche Zugeständnisse Waymo dann macht oder wie man sich einigt, dass man dann später, also in San Francisco selber, dass man dann später auch am Flughafen fahren darf. Weil das ist nicht das Lukrativste. Das ist, Flughafenabholungen sind sehr lukrativ für Taxis. Und das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Wenn ihr einmal bei mir in San Francisco seid, dann kommt doch bitte vorbei, meldet euch und ich nehme euch mit im Robotaxi und auf meinem Tesla und dann bei einem Kaffee oder bei einem Bierchen oder einem Gläschen Wein mit Meeresblick reden wir dann über die Zukunft der Mobilität und auch was uns beim ÖMTC-Podcast in Zukunft bewegen wird.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal bei
Was uns bewegt.